Herzlich willkommen zur 26. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche und alles ist gut bei euch. Wir gehen gleich in die Startphase und ich habe wieder eine YouTube-Umfrage mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht die Frage gestellt, wie viele Commander-Decks habt ihr? Und das war einfach so eine generelle Frage, weil ich habe auch ein paar. Und zwar 3% haben gesagt, von 96 Stimmen wohlgemerkt, ich habe keine Commander-Decks. 1-3 Commander-Decks sagen immerhin noch 16%. Die meisten sagen, also 40% sagen 4-8 Commander-Decks. Und 28% haben dann gesagt 9-14 Commander-Decks. Und immerhin noch 14% sagen, ich habe 15 oder mehr Commander-Decks. Dazu gab es auch ein paar Kommentare, und zwar von Christian Ulisene. Oder Ulisene, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Viel zu viele und zu wenig Zeit, um die zu spielen, und zu wenig Geld, um alle Karten x-mal zu kaufen. Spaß beiseite. Meine Playgroup und ich haben uns letztens auf Proxys geeinigt, damit man gegebenenfalls auch teurere Karten öfter spielen kann, ohne sie dauernd umzupacken. Aber davon ab fehlt leider die Zeit trotzdem. Naja. Kann ich gut verstehen. Ohne Spelltable würde ich auch nicht regelmäßig dazu kommen, Commander zu spielen. Und ich will mir auch nicht jede Karte x-mal kaufen, vor allem wenn es teurere sind. Wenn es kleinere sind, nicht so teure sind, dann bestelle ich mir halt mal ein Playset oder so. Genau. Dann Benjamin Neuhaus schreibt, zurzeit 12, überlege aber 3 davon auseinanderzunehmen. Hab auch schon wieder eine neue Idee für ein neues. Warte aber erstmal, was ich übermorgen so für legendäre erhalte. Ja, übermorgen, wohlgemerkt, also vom Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist ja Donnerstag, morgen beginnt das Pre-Release-Wochenende von Marsch der Maschine und je nachdem, was ich da auch so ziehen werde, werde ich vielleicht auch mal ein bisschen rumbrauen und schauen, was ich so für Commander mir bauen könnte. Dann schreibt der magische Investor noch, hab mir heute gleich 2 Pauper-Commander gebaut. Das macht total Spaß, weil man fast nur auf Synergien schaut und weniger auf das reine Power-Level. Ja. Das erinnert mich sehr stark an die Artisan-Commander-Decks, die ich schon gebaut habe. Da ist es ja im Prinzip ähnlich. Man hat einen kleineren Kartenpool, man muss dann ein bisschen mehr auf die Synergien schauen und schauen, was man so für coole Karten findet. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich so erzählen wollte, weil ich es echt lustig fand. Und zwar war ich diese Woche im Attic, das ist ein Spieleladen, also in Fürth. Die machen halt auch Pre-Releases und so, die verkaufen auch viel Magic, dann auch andere Produkte. Und da haben die eine Box, und ich glaube, das steht wahrscheinlich in den meisten Local Game Stores, eine Draft-Scharf-Box. Und der Verkäufer hatte gesagt, er hatte mit Freunden, Bekannten auch schon sich ein Draft-Scharf-Commander-Deck gebaut. Und es hat mich so angefixt, die Idee, weil ich finde es einfach total cool, einfach mal zu schauen, was so in diesem Ding drin steckt und dann mal los drauf bauen. Und es gab halt nur ein Problem, ich bin dann die ganzen Karten durchgegangen. Ich blende es mal ein, es waren bestimmt, ich schätze mal so um die 7000 Karten oder so. Es gab nicht genug legendäre Kreaturen oder so. Es gab genau eine legendäre Kreatur, die ich gefunden habe. Das war Mishra, Ausgräber, Wunderkind. Der ist von der Krieg der Brüder. Kostet 2 in Rot, ist eine legendäre Kreatur. Mensch, Handwerker, hat 2-1 und Eile. Und für 1 Mana kann man ihn tappen und eine Karte abwerfen und zieht eine Karte. Und sagt immer, wenn du eine oder mehrere Artefaktkarten abwirfst, erzeuge 2 Rot. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Man hat jetzt irgendwie keine Lust, ein monorotes Deck zu bauen oder wahrscheinlich eher ein mehr oder weniger farbloses, weil man will ja hauptsächlich dann schauen, dass man Artefakte spielt. Wobei es ja auch relativ viele mit farbigen Mana-Kosten gab in den letzten Monaten und Jahren. Habe ich dann dagegen entschieden, habe mir dann überlegt, naja komm, ich kaufe mir einen Draft-Booster von Commander Legends Battle for Baldur's Gate und hoffe, dass ich da irgendwie einen Commander rauskriege. Sollten halt Uncommons oder Commons sein und am besten mit diesen, ja mit der Hintergrundmechanik. Ja, und dann habe ich mir Abdel Adrian, Ziehsohn von Gorion, quasi habe ich gezogen. Ich meine, die habe ich schon mehrmals vorgelesen. Das ist der Flicker-Commander in Weiß. Abdel Adrian Gorion's Ward heißt er auf Englisch, kostet 4 und weiß, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Krieger, hat 4-4 und sagt immer, wenn er selber ins Spiel kommt, schicke eine beliebige Anzahl an anderen bleibenden Karten, die keine Länder sind und die du kontrollierst ins Exil, bis Abdel Adrian das Spiel verlässt. Und erzeuge für jede auf diese Weise ins Exil geschickte bleibende Karte, einen 1-1 weißen Soldat, Kreaturenspielstein. Da hatte ich leider keine so tolle, wie soll ich sagen, Zweitfarbe gezogen. Ich habe genommen, was kam, und deshalb habe ich den abgehärteter Sonderling genommen als Hintergrund, Hardy Outlander. Kostet 1 und grün, ist legendäre Verzauberung, Hintergrund, und sagt, Kommandeurkreaturen, die du besitzt, haben immer, wenn diese Kreatur einen Spieler angreift, und falls kein Gegner mehr Lebenspunkte hat als jeder jener Spieler, erhält eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges, plus X, wobei X gleich der Stärke dieser Kreatur ist. Ja, und in grün-weiß gibt es jetzt nicht so, also in Weiß gibt es viele Flicker-Effekte, wo man seinen Commander quasi ins Exil schicken kann und wieder zurückholt. Leider war in der Kiste genau eine einzige Karte drin, die das konnte. Und vielleicht eine, die mir den wieder auf die Hand geben kann, dass ich ihn zumindest ohne die Commander-Steuer spielen kann. Ja, ich habe das dann einfach mal ausprobiert, habe die Karten sortiert, mir rausgesucht und ja, ich glaube, ich habe ein relativ gutes Deck gebaut dafür, dass es eigentlich nur Draft schaffe. Und das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr irgendwie einen Local Game Store in der Nähe habt, die auch so Draft-Scharf-Boxen haben, wo einfach die Commons und Uncommons drin sind, die keiner möchte. Manchmal sind auch Rares drin. Ich hatte zwei gehabt, die ich dann auch einbauen konnte, eine davon in dem Deck. Dann probiert das einfach mal aus. Ich finde es mega lustig. Man sollte sich wahrscheinlich nur so 3-4 Stunden Zeit nehmen, sonst wird das nichts. Und damit schließe ich die Startphase ab und wir gehen gleich in die Hauptphase. Und zwar geht es um die 5 besten Commander aus Marsch der Maschine. Und kleiner Disclaimer, das müssen nicht unbedingt die besten sein, aber die aus meiner Sicht interessantesten Commander. Und auf Platz 5 habe ich Shalai und Halar. Kostet 1 Rot, Grün und Weiß. Ist eine legendäre Kreatur. Engel 11 hat 3-3 und sagt fliegend Wachsamkeit. Und immer wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt werden, fügen Shalai und Halar einem Gegner deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Ja, und mit der Karte kann man sehr viel Schabernack treiben. Bevor ich zu den unfreundlichen Sachen komme, erstmal zu Sachen, die halt wirklich gut funktionieren. Ich glaube, die eine Karte müsste sogar in dem Deck drin sein, in dem Precon, in dem Vorgebauten von Wizards. Und zwar geht es da um Kalonische Hydra, Kalonian Hydra auf Englisch, kostet 3 und 2 Grün. Ist eine 0-0 Kreatur Hydra und verursacht Trampelschaden und sagt, die Kalonische Hydra kommt mit 4+1/+1 Marken ins Spiel. Und immer wenn die Kalonische Hydra angreift, verdoppele die Anzahl der +1/+1 Marken auf jeder Kreatur, die du kontrollierst. Ja, und zusammen mit dem Commander natürlich kann das in bestimmten Fällen auch manchmal einfach der Tod für einen Spieler bedeuten. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich lustig, weil dann verdoppelt man die Marken. Man darf dann so viel Schaden irgendwo hinschießen mit Shalai und Halar. Was ich auch noch ziemlich cool finde, das in Kombination mit einer Karte aus New Capenna. Und zwar heißt die Karte Erfindungsreiche Verteidigung oder Resourceful Defense auf Englisch. Kostet 2 und weiß, ist eine Verzauberung und sagt, immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, das Spiel verlässt und falls Marken auf ihr lagen, lege jene Marken auf eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Und noch ein interessanter Punkt, für 4 und weiß, bewege eine beliebige Anzahl an Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Das heißt, wenn man jetzt relativ viele Marken mit der Kalonischen Hydra schon hat und, sagen wir mal, 10 Mana übrig hätte, könnte man dann anfangen, die ganzen Marken zu verschieben und die einzelnen Spieler rauszunehmen. Wenn man 10 Marken irgendwo drauf hat, also 10 1-1 Marken auf eine Kreatur hat und die dann verschiebt auf eine andere, dann werden die trotzdem wieder draufgelegt auf die andere Kreatur und es triggert. Das heißt, 10 Schaden auf einen Gegner. Und wenn man dann eben das nochmal zurückschiebt, dann nochmal 10 Schaden. Also ich glaube, da kann man viel Schabernack mit anstellen. Aber am krassesten ist natürlich, wenn man dann das Paket, ich will keine Freunde mehr. Es gibt nämlich ein paar gute Kombos und wie beim letzten Mal, ja, es muss auch ein Combo-Commander dabei sein, denn ich meine gehört zu haben, dass der Commander auch, Tobi hatte das erwähnt, für die Leute, die letzte Woche reingeschaltet haben, kennen ihn wahrscheinlich schon, erwähnt, dass das im CEDH, also im Competitive Commander, schon überlegt wird, ob man das irgendwie als Combo-Commander spielt. Und da gibt es eine Karte aus den Warhammer-Decks aus dem letzten Jahr, der Rote Schrecken, The Red Terror, kostet 3 und schwarz, ist eine legendäre Kreatur, Tyrannide, hat 4-3 und sagt, fortgeschrittene Spezies. Immer wenn eine rote Quelle, die du kontrollierst, einer oder mehreren bleibenden Karten und oder Spielern Schaden zufügt, lege eine +1/+1 Marke auf den roten Schrecken. Ja, wenn man dann einmal irgendwie Schaden macht, dann triggert Shalai und Halar. Beziehungsweise der rote Schrecken triggert natürlich, weil er bekommt dann eine 1-1-Marke. Dann triggert Schalai und Hondala und dann darf man wieder Schaden fügen und dann geht das unendlich. Das gleiche kann man auch herausfordern mit Heliod Suncrowned oder Heliod der Sonnengekrönte. Kostet 2 und weiß, ist eine legendäre Verzauberungskreatur. Gott hat 5/5 und sagt unzerstörbar. Solange deine Hingabe zu weiß weniger als 5 beträgt, ist Heliod keine Kreatur. Und immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl, die du kontrollierst. Und für 1 und weiß, eine andere Kreatur deiner Wahl erhält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Und wenn man eben diese Lebensverknüpfung gibt und die Kreatur fügt Schaden zu, dann bekommt man eine 1-1-Marke drauf, dann triggert wieder der Commander und so weiter und so fort. Es gibt dann noch eine weitere, die noch da unendlich gehen kann, ist der Kriegselementar oder auch War Elemental. Kostet 3 Rot, ist eine Kreatur, Elementarwesen, hat 1-1 und sagt, wenn das Kriegselementar ins Spiel kommt, opfere es, falls in diesem Zug keinem Gegner Schaden zugefügt wurde. Und immer wenn einem Gegner Schaden zugefügt wird, lege entsprechend viele +1/+1 Marken auf das Kriegselementar. Und dann triggert das immer wieder und weiter. Man kann bestimmt noch ein bisschen anders das Deck bauen, vielleicht ein bisschen fairer oder so. Aber ich dachte mir, in Tradition zum letzten Top 5 Commander wäre es mal lustig, wieder ein Combo-Deck dabei zu haben. Dann auf Platz 4 habe ich Simone und Dina. Ich habe mir das Deck eigentlich deswegen ausgesucht, weil ich ein Dina-Deck habe. Habe mir dann ein bisschen schlauer gemacht und habe gemerkt, das geht doch eher in eine etwas andere Richtung als mein Dina-Deck, aber vielleicht baue ich es mir dennoch. Und zwar, Simone und Dina kostet Sultai, also schwarz, grün und blau, also 3 Mana. Ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Triade, hat 3/4 und sagt, immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, verliert ein Gegner deiner Wahl 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Und man kann sie tappen und opfere eine andere Kreatur, ziehe eine Karte. Du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spielfeld bringen. Also ins Spiel bringen. Falls du 8 oder mehr Länder kontrollierst, wiederhole diesen Vorgang einmal. Das heißt, es ist eigentlich auch eher so in Richtung Landfall-Deck, Landungsdeck, weil man eben mehrere Länder ausspielen kann mit dem Commander. Aber ich denke mir, vielleicht kann man das trotzdem, man braucht ja irgendwie Kreaturen, die man opfern kann. Aber wenn man erstmal die Landungsrichtung geht, gibt es so Karten wie Tatjova, Bentische Druidin oder Tatjova, Bentic Druid. Kostet 3 grün und blau. Ist eine legendäre Kreatur, Meervolk, Druide, hat 3/3 und sagt, immer wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Das heißt, mit der Fähigkeit vom Commander, wenn man irgendwas zum Opfern hätte, kriegt man im Optimalfall 2 Leben durch den Trigger von Tatjova, zieht 2 Karten und wenn man 2 Karten gezogen hat oder einmal im Zug 2 oder mehr Karten die zweite Karte gezogen hat, eben mit Simon und Dina, kriegt man eben nochmal 2 Lebenspunkte und ein Gegner verliert eben 2 Lebenspunkte, was eine sehr gute Synergie ist an sich. Dann gibt es noch eine andere Karte, man muss ja eben sein Board aufbauen, davon gibt es jetzt nicht unheimlich viele, aber es gibt so ein paar, die in jedem Versorgungssegment einen Spielstein erzeugen können. Zum Beispiel gibt es dann den Knospen-Dryade oder Tendershoot-Dryad, kostet 4 und grün, ist eine Kreatur-Dryade, hat 2/2 und Aufstieg. Das heißt, falls du 10 oder mehr bleibende Karten kontrollierst, erhältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Und es sagt, erzeuge zu Beginn jedes Versorgungssegments einen 1/1 grünen Saproling-Kreaturenspielstein. Das ist eben dann eben in jedem Versorgungssegment, was echt gut ist. Aber auch noch, Saprolinge, die du kontrollierst, erhalten +2/+2, solange du den Segen der Stadt hast. Also es kann auch eine eigene Win-Condition sein, diese Karte. Wenn man quasi die lange genug liegen lässt, sie beschützen kann, kann es natürlich sein, dass man damit eben am Ende mit Saprolings die Gegner überrennen kann. Was mir noch aufgefallen ist, natürlich, dass es eine Tap-Fähigkeit von Simon und Dina ist, dass man eben eine andere Kreatur opfert und dann extra eine Karte zieht und so weiter und so fort. Und am besten passen dazu auch Karten, die den Commander wieder enttappen können. Und da gibt es eine Karte, die ist frisch aus Baldur's Gate vom letzten Jahr, heißt Siegel der Patriaria, hatte ich schon mal gehabt in einer der früheren Folgen, oder Patrias Seal, kostet 3 farblose, ist ein Artefakt und sagt, tappen, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe oder für 1 und tappen, enttappe eine legendäre Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Das heißt, man kann dann eben dann mit dem Siegel der Patriaria Simon und Dina enttappen und dann eben den Spaß nochmal machen. Und wenn man trotzdem weiterhin diese Aristokrat oder eigene Kreaturen-Opfer-Mechanik drin bleiben möchte, gibt es natürlich so Karten wie den Blutkünstler oder Blood Artist. Passt immer super rein. Ein farbloses, ein schwarzes Kreatur-Vampir hat 0-1 und sagt, immer wenn der Blutkünstler oder eine andere Kreatur stirbt, verliert ein Spieler deiner Wahl einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Ja, kann man auf jeden Fall ein schönes Deck draus bauen. Vielleicht baue ich es mir auch. Dann auf Platz 3 habe ich Hidetsuku und Kairi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kostet 2 farblose, 2 blau und ein schwarzes, also 5 Mana. Ist eine legendäre Kreatur. Ogre, Dämon, Drache. Hat 5, 4 und sagt fliegend. Wenn Hidetsuko und Kairi ins Spiel kommen, ziehe 3 Karten und lege dann 2 Karten aus deiner Hand in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Also ein bisschen so ein Brainstorm-Effekt. Und die zweite Fähigkeit, wenn Hidetsuko und Kairi sterben, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Ein Gegner deiner Wahl verliert Lebenspunkte in Höhe ihres Mana-Betrags. Falls die Karte ein Spontanzauber oder Hexereikarte ist, kannst du sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Hört sich ziemlich krass an. Problem ist, der Commander muss sterben. Aber man muss auch aktiv dazu bringen, dass er stirbt. Das heißt, man braucht seine eigenen Möglichkeiten, den Commander irgendwie in den Friedhof zu bringen und danach gegebenenfalls wieder auf die Command Zone. Zum Beispiel so eine Karte wie Tödlicher Disput oder Deadly Dispute. Kostet 1 farbloses, 1 schwarzes, ist ein Spontanzauber und sagt, opfere ein Artefakt oder eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Dann ziehe 2 Karten und erzeuge einen Schatzspielstein. Einen Schatz kann man opfern für eine beliebige Farbe. Auf jeden Fall kann man damit eben das Opfern eben forcieren. Gibt natürlich noch andere Karten, die das generell können. Also beispielsweise Viscerous hier. Ich spreche es mal aus dem Kopf heraus. Kostet ein schwarzes, eine 1-1-Kreatur. Ich glaube, das ist ein Vampir. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und der sagt, du kannst eine Kreatur opfern und machst dann eben Hellsicht 1. Das kann natürlich in Kombination mit dem Commander auch ziemlich gut sein, weil man dann eben die Hellsicht noch hat, um was zu machen. Wobei natürlich dann der Trigger von Hidetsuku danach auf den Stack gehen würde, auf den Stapel. Das heißt, man würde zuerst die oberste Karte ins Exil schicken müssen. Auch ziemlich wichtig, und das meinte ich eben, dass man den nicht immer laufend neu zaubern muss, den Commander, weil er muss ja sterben, damit er triggert, gibt es so Karten wie Malakir Wiedergeburt oder Malakir Rebirth. Von den Effekten gibt es relativ viele, aber das ist eine ziemlich gute Karte aus Zendikar Rising. Kostet 1 schwarzes, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Du verlierst 2 Lebenspunkte und bis zum Ende des Zuges erhält jene Kreatur, wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ins Spiel zurück. Naja, und man kann es eben halt auch für die Rückseite spielen, dann ist es einfach ein Land, was ein schwarzes macht, kommt allerdings getappt ins Spielfeld. Und sowas ist natürlich dann sehr, sehr essentiell, dass man den Commander auch wirklich opfern kann. Was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man irgendwie so ein bisschen noch, nachdem der Commander ja schon liegt und vielleicht bleibt er ja ein bisschen länger liegen, dass man trotzdem noch die obersten Karten ein bisschen manipulieren kann. Da gibt es eine ziemlich gute Karte, die wurde erst reprintet im letzten Jahr und ist aktuell relativ günstig zu haben. Im Vergleich ist Weissagekreisel des Senseis oder Senseis Divining Top, kostet 1 farbloses und ein Artefakt und sagt für 1, schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an und lege sie dann in beliebiger Reihenfolge zurück. Und wenn man sie tappt, ziehe eine Karte und lege dann den Weissagekreisel des Senseis oben auf die Bibliothek seines Besitzers. Die Karte ist unheimlich gut, weil sie auch relativ schwer zu entfernen ist. Man braucht in der Regel 2 Removal-Zauber und die in Instant Speed oder zumindest einen in Instant Speed, damit man den wegbekommen könnte, falls das immer aufbewahrt wird mit dem Tappen. Auf jeden Fall kann man damit eben die obersten 3 Karten immer schön manipulieren, was immer ganz schön ist. Und was man als letztes noch braucht, sind halt teure Zauber, ne? Damit man auch gut Schaden schießen kann und am besten Hexereien oder Spontanzauber, damit man die eben auch gut nutzen kann, um starke Effekte einfach auszunutzen, wenn man sie kostenlos spielt. Und da gibt es eine Karte, die habe ich aus einem Balk von einem ehemaligen Arbeitskollegen bekommen, das ist jetzt schon, 4 Jahre her. Und die habe ich seitdem gehabt und irgendwann wurde sie teuer. Ich glaube wegen Turnierformaten. Und zwar rede ich von zeitlicher Übergriff oder Temporal Trespass. Kostet 8 und 3 blau, also insgesamt 11 Mana. Ist eine Hexerei und sagt wühlen. Das heißt, mit jeder Karte, die du aus deinem Friedhof ins Exil schickst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du ein farbloses seiner Kosten. Und Du erhältst nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Schicke den zeitlichen Übergriff ins Exil. Ja, und diese Karte ist halt unheimlich gut in dem Deck, weil man kann es eben dann kostenlos spielen in dem besten Fall. Wenn man noch Effekte hat, wo man Karten zurück auf die Bibliothek lesen kann, wie eben mit dem Effekt, den der Commander selber hat. Man zieht drei Karten, legt zwei zurück. Dann ist das natürlich unheimlich gut. Dann hat man die vielleicht schon auf der Hand und legt sie dann zurück. Ziemlich gute Karte. Ich glaube, wie ich sie damals dann in dem Balk vom Kollegen hatte, war die 1,50 Euro wert. Ja, man muss auch mal Glück haben. Dann kommen wir schon zu Platz 2. Und auf Platz 2 habe ich Goro Goro und Satoru. Der kostet Grixis, also Blau, Schwarz und Rot, 3 Mana. Ist eine legendäre Kreatur, Goblin Mensch, hat 3-4 und sagt, immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst und die in diesem Zug ins Spiel gekommen sind, einem Spieler Kampfschaden zufügen, erzeuge einen 5-5 roten Drache-Geist-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Und für 1 und Rot, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, es muss immer ein Spielsteindeck mit dabei sein. Ich bin ein großer Spielsteindeck-Fan für Commander, deswegen hat mich die so ein bisschen angesprochen. Ja, und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Es gibt auch so Karten, die sind einfach unheimlich gut, wie beispielsweise der loyale Lehrling. Kostet 1 und Rot als Loyal Apprentice und ist eine Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 2-1. Und hat Eile und hat Leutnant. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du deinen Kommandeur kontrollierst, erzeuge einen 1-1 farblosen Top-Artefakt-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Der Spielstein erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wenn man dann eben den loyalen Lehrling beispielsweise in Zug 2 spielt und Zug 3 gleich deinen Commander, dann macht man eben diesen 1-1 Top-Da im Kampf durch den Commander, weil er da ist, und dann kann man direkt Kampfschaden zufügen, kriegt gleich einen 5-5 Geistdrache. Also das ist schon ordentlich gut. Ich habe mir dann gedacht, es wäre natürlich ganz schön, wenn man ein paar unblockbare Kreaturen hätte, weil irgendwann kann es natürlich sein, dass man vielleicht nicht mehr durchkommt, und man kann ja eben mit den Commander selber auch den Kreaturen Eile geben, sodass sie im gleichen Zug noch Kampfschaden zufügen. Da gibt es zum Beispiel die Schlitterklinge oder Slitherblade, kostet ein blaues, ist eine Kreatur, Nager, Räuber, hat 1-2 und sagt, die Schlitterklinge kann nicht geblockt werden. Und somit kommt man dann eben auch durch, bekommt so garantiert eben seinen Drachen. Und wenn Kreaturen nicht geblockt werden können, was ist dann noch unheimlich gut? Ja, und zwar Ninjutsu. Da könnte man so Karten spielen wie den Fallen Shinobi oder Gefallener Shinobi. Kostet 3, blau und schwarz. Ist eine Kreatur Zombie, Ninja, 5-4 hat er. Und sagt Ninjutsu für 2 blau und schwarz. Das heißt, bringe eine ungeblockte Angreifer, den du kontrollierst, auf deine Hand zurück und dann bringe diese Karte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Das heißt, die ist in diesem Zug ins Spiel gekommen und fügt Kampfschaden zu, weil sie ist ja schon ungeblockt, wenn sie jetzt nicht irgendwie zerstört wird. Das heißt, und sie sagt weiterhin noch, immer wenn der gefallene Shinobi einem Spieler Kampfschaden zufügt, schickt der Spieler die obersten 2 Karten seiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du die Karten spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, das synergiert natürlich ziemlich gut mit dem Commander. Man kann dann eben den eben rein in Jutsen und dann eben noch ein bisschen mehr rausholen als eben einfach nur den Effekt von Jutsu, was ja schon an sich schon gut ist. Auf jeden Fall eine starke Sache. Und was natürlich immer noch viel cooler ist, ist, wenn man kombiniert mit beispielsweise dem loyalen Lehrling so eine Karte hat wie Karlach Furie von Avernus oder Karlach Fury of Avernus. Kostet 4 und rot, ist eine legendäre Kreatur, Tiefling Barbar, hat 5-4 und sagt, immer wenn du angreifst und falls es die erste Kampfphase des Zuges ist, enttappe alle angreifenden Kreaturen. Sie erhalten Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Nach dieser Phase gibt es eine zusätzliche Kampfphase. Das heißt, wenn man jetzt viele Kreaturen hat, die man irgendwie generiert, die gleich angreifen können, dann kann man damit gleich doppelt so viele Drachen machen, wenn sie durchkommen. Also es ist schon eine ziemlich geile, coole Sache. Vielleicht baue ich mir den, muss ich mal mir noch überlegen. Aber hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Dann, auf der Platz 1 habe ich einen Commander, den finde ich einfach lustig. Der muss nicht unbedingt unheimlich stark sein, weil er wahrscheinlich einfach zu entfernen ist. Aber ja, ich bin so ein Fan von janky Combos, deswegen ist der auf Platz 1. Und zwar Rona Herald of Invasion oder Rona Heroldin der Invasion. Kostet 1 und ein blaues. Legendäre Kreatur, Mensch, Zauberer, hat 1-3 und sagt, immer wenn du einen legendären Zauberspruch wirkst, enttappe Rona. Heroldin der Invasion Genau, also sich selber enttappen. Und man kann sich selber auch so tappen, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Also kommt man ein bisschen an Karten ran, für 2 Mana, eigentlich ganz gut. Jetzt kommt das Spannende, für 5 und ein phyrexianisch Schwarzes, das Schwarze kann man für 2 Leben oder für ein schwarzes Mana bezahlen, transformiere Rona. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und dann kommt die Rückseite, und zwar Rona Tolarianische Auslöscherin oder Rona Tolarian Obliterator. Das ist eine legendäre Kreatur, Phyrexianer Zauberer, hat 5-5 und sagt, verursacht Trampelschaden und immer wenn eine Quelle Rona Schaden zufügt, schickt der Beherrscher jener Quelle eine per Zufall bestimmte Karte aus seiner Hand ins Exil. Falls eine Länderkarte ist, kannst du sie unter deine Kontrolle ins Spiel bringen. Andernfalls kannst du sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, ich würde hauptsächlich versuchen, die Rückseite irgendwie zu spielen. Das heißt, ich würde versuchen, die Mana zu bekommen, dass ich sie irgendwie auf die Rückseite bringen kann. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, ist das natürlich relativ riskant, wenn man das quasi macht, ohne irgendwie Schutz dafür zu haben, weil das ist halt nicht Teil der Kosten, dass man sie umdreht. Das heißt, man kann sie daraufhin eben auch noch entfernen, theoretisch. Ja, ich finde es halt lustig, es hat so ein bisschen Zufallsbingo, ne? Weil eine per Zufall bestimmte Karte aus der Hand ins Exil geschickt wird. Aber es ist dennoch lustig, denn was ist denn nicht, was natürlich gut funktioniert, ist, wenn man der Kreatur irgendwie Unzerstörbarkeit gibt. Denn der Schaden kann ja quasi unendlich viel draufkommen, wie es will, aber sie stirbt trotzdem nicht. Und da gibt es eine Karte, die heißt Nachtstahl-Plattenrüstung oder Dark Steel Plate. Das ist ein Artefakt, eine Ausrüstung, sagt unzerstörbar. Und die ausgerüstete Kreatur hat Unzerstörbarkeit. Ausrüsten für 2. Ziemlich schöne Sache. So kann man nämlich dann mehrmals Schaden drauf machen, muss sich nicht darum kümmern, dass sie halt stirbt. Weil es ist ein hoher Invest, man zahlt immerhin mindestens 7 Mana, damit man zu dieser Rückseite kommt. Und dann muss ja noch Schaden zugefügt werden. Und dafür gibt es so Karten wie beispielsweise die Kumbai Hexen oder Kumbai Witches. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kostet 2 Schwarz, sind Kreatur, Mensch, Zauberer, hat 1-3 und sagt, tappen. Die Kumbai Bei Hexen fügen einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu und einem Ziel, das ein Gegner bestimmt, einen Schadenspunkt zu. Das heißt, mindestens ein Schaden geht auf jeden Fall mal auf Rona und dadurch kannst du dann eben im Prinzip das selber beeinflussen, weil du kannst natürlich schauen, dass du auch gegnerische Karten zauberst und so, aber du willst natürlich dein eigenes Deck darauf auslegen, dass du sehr starke Zauber spielen kannst und das am besten für sehr, sehr wenig, also im Prinzip ja eben für 0. Mana, weil man sie einfach wirken kann, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und da kann man natürlich dann ein bisschen übertreiben, so Richtung Eldrazi Titans. Ich suchte immer mal wieder nach einem neuen Deck, wo ich sie vielleicht irgendwie einwurschteln kann oder ein als neues Eldrazi-Deck im Prinzip spiele. Gibt es beispielsweise Ulamog, der unendliche Wirbel oder Infinite Gaia auf Englisch. Kostet 11 Mana, also ziemlich teuer eigentlich. Und es ist eine legendäre Kreatur Eldrazi, hat 10-10 und wenn du diesen Zauberspruch wirkst, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl. Hat selber unzerstörbar, hat Vernichter 4, das heißt immer wenn diese Kreatur angreift, opfert der verteidigende Spieler 4 bleibende Karten. Und wenn Ulamog, der unendliche Wirbel, von irgendwoher auf einen Friedhof gelegt wird, mischt sein Besitzer seinen Friedhof in seine Bibliothek. Das heißt, die kommt dann wieder irgendwie hoch auf die Bibliothek. Vielleicht kann man sie sich dann wieder hochlegen, aber ziehen und dann eben auf der Hand haben, um diesen Effekt wieder auszunutzen. Ich finde es lustig. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, aber ich finde einfach solche etwas unoffensichtlichen Karten und die so ein bisschen random sind, eigentlich ganz cool. So, das war meine Top 5. Jetzt kommen wir gleich zur Endphase. Und es gab ein paar Kommentare zu den letzten Folgen. Da gehe ich will auch gleich drauf eingehen. Und zwar zur 20. Mana-Entzugsfolge. Ab wann hört Casual Commander auf? Schreibt Hellkite. Habe ein Deck mit optimiertem Mana, Free Spells, Tutors und mehrere Kombos, die immer auch den Commander beinhalten. Aber mein Deck ist immer noch High Power. Ja, also ich habe auch ein Deck, das ist ja mein Lieblingsdeck, das Brudiglad-Deck, wo ich auch Free Spells, Mana, optimierte Mana habe, vielleicht sogar ja Fast Mana in dem Sinne. Ich spiele allerdings keine Tutoren oder ganz wenig. Ich glaube, einen Mystical Tutor habe ich drin. Kann ich einen spontanen Zauber oder eine Hexerei raussuchen, auf die Bibliothek legen. Das ist so die Ausnahme. Aber so ein bisschen die Kombination aus allem macht halt ein Deck nicht mehr casual. Und dann schreibt noch Ichigo Lieder, Alle meine Decks sind eigentlich Casual bis High Power. CEDH ist nicht so ganz meins, weil es fast immer die gleichen Windcons sind, aber generell bin ich für schnelle und dafür mehr Spiele. So eine Jank-Runde, in der vier Züge nichts passiert, macht halt auch nicht so viel Spaß. Wenn man mehr den sozialen Aspekt betrachtet und mehr quatschen will, kann ich auch mal ein suboptimiertes Precon auspacken. Da muss man dann aber auch nicht so sehr darauf achten, was auf dem Tisch passiert. Ja. CEDH ist auch nicht unbedingt meins, starke Decks schon, und ja, ich kann mir vorstellen, also ich finde gar nicht mal, dass es so schlimm ist, also selbst die Precons sind inzwischen so stark, dass du eigentlich, wenn du die gleich aus der Box spielst, schon enorm starke Decks hast. Was mich so ein bisschen, ja, stört bei Casual, manchmal werden zu viele Board-Wipes gespielt, und in dem Sinne kann man natürlich auch sein Deck optimieren, aber dadurch dauern die Spiele halt auch länger, ne? Weil wenn es eben dann doch dann verrechnet wird und alle Kreaturen zerstört werden, dann dauert es halt wieder ein paar Züge, bis alle ein bisschen aufgebaut haben. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Dann zur 23. Mana-Anzugsfolge, und zwar Mono-Schwarz-Landung in Commander, Deckbrauerei featuring auf Nixilis der Gefallene, schreibt Games, Stacks, Myriad Landscape und Liliana of the Dark Realms und Expedition Map fallen mir jetzt spontan für Mono-Black ein. Und ja, die Liliana hatte ich schon vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt. Aber Myriad Landscape habe ich total vergessen. Die Karte, ich sage es aus dem Kopf, ist ein Land, kommt getappt ins Spielfeld und tappt für ein farbloses Mana. Und man kann sie eben für zwei Mana und Tappen opfern und zwei Standardländer raussuchen, die den gleichen Standardlandtyp haben. Und die Karte habe ich natürlich auch drin. Und ich spiele natürlich auch so ein bisschen die Recursion, dass ich aus dem Friedhof die Länder wiederholen kann. Ist eine langsame Combo. Aber es bringt mir ein extra Land aufs Spielfeld, was natürlich die Trigger macht. Während die anderen Karten nur die Länder auf die Hand holen. Das heißt, man verpasst keine Landdrops mehr, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann schreibt Amazing Chest Ahead, alle so, Duckhorn Blackblade, selten so einen einzigartigen Commander für ein Landfall-Deck gesehen. Was man da wohl für interessante Karten spielt. Malerentzug, hold my beer. Vielen Dank für den Kommentar. Hat auf jeden Fall meinen Tag gemacht, an dem ich es gelesen habe. Dann schreibt noch Alrek, Expedition Map bringt zwar nicht ein Spiel auf die Hand, Field of the Dead macht dann sogar noch Zombies, ist in Mono Black vielleicht nicht ganz so leicht zu triggern, aber mit Bloodgast bietet sich ja auch Contamination als harter Gegnerlock an. Ja, es sind viele Karten dabei, ich gehe jetzt nicht auf alle direkt ein, aber auf jeden Fall Field of the Dead ist eine gute Karte, die bringt halt immer, hat einen Landungstrigger, ich glaube, wenn man sieben unterschiedlich benannte Länder hat, dann kriegt man einen 2-2 Zombie, auf jeden Fall auch eine gute Idee, aber ich spiele relativ viele Standardländer da in dem Deck, das heißt, ich komme gar nicht dazu, das wirklich auszunutzen und bräuchte wahrscheinlich noch ein paar mehr, Karten, die mir Sachen auf die Hand bringen. Aber es gibt zwei neue Karten, über die ich ziemlich gehypt bin, von dem neuen Set, die es jetzt nicht in die Top 10 geschafft haben, von der letzten Folge. Und zwar gibt es den Weltenbrecher der Invasionsbaum, kostet 3, ist ein legendäres Artefakt und sagt, 2 Tappen, ein Gegner deiner Wahl mildt 3 Karten. Bringe eine Länderkarte aus seinem Friedhof unter deiner Kontrolle getappt ins Spiel. Sie erhält, falls dieses Land das Spiel verlassen würde, schicke es ins Exil, anstatt es irgendwo anders hinzulegen. Und für 10 und Tappen, das ist nicht so relevant für das Obnixilix-Deck, opfere Weltenbrecher der Invasionsbaum, durchsuche deine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Prätor-Karten, bringe sie ins Spiel und mische danach. Das heißt, man kann mit der Karte für 2 Mana theoretisch rampen. Was ich eigentlich ganz gut finde, das eben immer wiederholen. Im späteren Spielverlauf hat man dann auch mal 2 Mana offen, um das zu machen. Finde ich eigentlich eine ziemlich nette Sache. Und dann gibt es noch eine neue Karte, quasi ein neues Schwert der Animistin mehr oder weniger. Und zwar Bitterdorn Nissas Animus, kostet 3. Ist ein legendäres Artefakt, eine Ausrüstung und sagt lebende Waffe. Das heißt, wenn diese Ausrüstung ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 schwarzen Phyrexianer, Keim-Kreaturenspielstein und lege sie dann an ihn an. Und die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1. Jetzt wichtiger, immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ans Spiel bringen und danach mischen. Ausrüsten für 3. Ich würde sagen, die ist ein bisschen schlechter als Schwert der Animisten. Der Vorteil ist, es bringt halt eben gleich diesen Keim-Kreaturenspielstein ins Spielfeld. Das heißt, man könnte dann im Zug drauf damit direkt angreifen. Finde ich aber trotzdem sehr spannend, dass es nochmal so einen Effekt gibt. Vielleicht, wenn ihr die Karten noch nicht gesehen habt, ich finde sie auf jeden Fall ziemlich gut. Dann zur 24. Mana-Entzugsfolge. Die ultimative Rangliste von den Schwertern aus X und Y, schreibt Benny Hoffmann. Ist klar, wie schon erkannt wurde, immer stark vom Kontext abhängig. Also im EDH hätte ich ohne speziellen Verwendungszweck das Feast and Famine definitiv vor Fire und Ice auf Platz 1 gesetzt. In Modern wäre ich zufrieden mit dem Ranking. Schnellere Formate fordern schnellere Effekte. Ja, ich habe versucht, die Schwerter einfach in so im Vakuum zu sehen. Auf jeden Fall kann man auch Feast und Famine auf Platz 1 sehen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ne? Im schlechtesten Fall enttappen deine Länder. Also du kriegst eine Karte vom Gegner weg, weil er eine abwerfen muss, wenn du Kampfschaden zufügst. Weiß ich jetzt nicht, ob das... es kann halt auch einfach sein, dass du deine Länder enttappst und nichts weitermachen kannst. Aber klar, wenn man sein Deck gut baut, zieht man viele Karten, dann ist die im Durchschnitt besser. Wobei das Schwert von Feuer und Eis auf jeden Fall immer eine Karte zieht und auf jeden Fall immer zwei Schaden irgendwo hinschießt. Dann Mattispiel 88 schreibt, interessant zu sehen, dass nur zwei Schwerter nicht in Modern Horizon 1, Modern Horizons 2 oder in dem ersten Double Masters waren oder sind. Ja, das stimmt. Die drei, die Schwerter sind jetzt alle relativ neu dazugekommen. Und dann schreibt noch T-Dot und eine schöne ausführliche Antwort. Ich finde, dass man gar nicht sagen kann, welches Schwert das beste ist. In der Praxis hängt es logischerweise immer davon ab, gegen welche Decks man spielt und ob das Schwert in die eigene Deckstrategie passt. Spielt man ein Counter-Deck, wäre Truth and Justice natürlich das beste Schwert von den 10. Wenn man nüchtern die Effekte im Vakuum betrachtet, geben sich die meisten Schwerter nicht viel. Entweder geben sie Schutz vor den drei wichtigen Removal-Farben, also blau-schwarz, blau-weiß und blau-schwarz, blau-weiß und schwarz-weiß, genau. Und haben dafür eher schwächere Zweiteffekte wie Light and Shadow. Oder man hat suboptimalen Farbschutz und dafür stärkere Sekundäreffekte, wie zum Beispiel Feast and Famine. Würde aber dennoch alle Schwerter, die natürlich starke Effekte haben, sprich Karten, die ziehen und rampen, weiter oben ansiedeln als alle anderen. Oh, er hat auf Platz 1 das Sword of Forge and Frontier. Das macht bei Kampfschaden eben die obersten zwei Karten ins Exil schicken. Man darf ein Extraland spielen und man darf sie beide spielen in dem Zug. Dann auf Platz 2 sind zwei Schwerter, und zwar das Feast and Famine und das Fire and Ice. Und auf dritten ist Hearth and Home. Das ist das mit dem Flicker und dem Land raussuchen. Ja, kann man auf jeden Fall auch so sehen. Ich denke mir, das Forge and Frontier ist noch sehr unterschätzt und kann natürlich dann irgendwann deutlich an Fahrt aufnehmen, wenn dann die Standard-Sets rotieren oder so. Ich denke, Forge and Frontier ist eines der besten Schwerter auf jeden Fall. So, dann würde mich interessieren, was sind denn eure Lieblingscommander aus dem neuen Set Marsch der Maschine? Habt ihr euch schon irgendeinen ausgesucht? Seid ihr schon am Brauen oder habt ihr schon die Decks gespielt? Weil die Folge kommt ja quasi nach dem Pre-Release raus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst auch gerne einen Follow da bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall, wo man Podcasts hören kann. Und wenn euch der Podcast besonders gut gefällt, lasst auch gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann bleibt eigentlich wieder nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen.